Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zur neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Heute mal wieder hier aus unserem Keller und heute tatsächlich auch mal ohne Gast. Heute unterhalten sich einfach nur Peter und ich miteinander.
Mit vielen Papieren.
Mit vielen Papieren, also mit Peter mit sehr viel mehr Papier, weil meins ist halt einfach sehr viel besser strukturiert. Ja, ein bisschen Frotzeleien muss sein. Wir fangen aber wie immer an mit einem kleinen Trivia.
Wir fangen nicht wie immer an, weil André hat mal eins vorbereitet.
Ja, okay, das passiert auch mal. Ich war es ja auch wirklich schuldig. Die ersten 7 Folgen, die wir das hier gemacht haben zusammen, hast du das quasi immer vorbereitet. Und jetzt ja, war es wirklich mal Zeit, dass auch ich da mal was vorbereite. Und ja, bei uns geht es ja heute um das Thema Kommunalwahlen. Wir schauen so ein bisschen darauf. Was waren so die Themen, die unseren Kreisverbänden hier in der Region Stuttgart wichtig waren und wie die Parteien da so drauf geantwortet haben? Und das Thema Kreis- und Stadtverbände ist ja ein gutes Stichwort, denn die gehören ja ganz elementar zur Struktur des DGB dazu. Wir haben eine Bundesebene, wir haben eine Landesebene und wir sind auf der regionalen Ebene, wir sind aber quasi in Anführungszeichen nur eine Verwaltungsebene, sondern bei uns kommen dann halt eben noch die Kreis- und Stadtverbände, wo Ehrenamtliche aus den 8 Gewerkschaften aktiv sind, die wir halt in ihrer Arbeit unterstützen mit dem, was wir so tun. Und da mal an dich die Frage, Peter. Was meinst du, wie viele Kreis- und Stadtverbände haben wir erstmal in Baden-Württemberg? Und wir haben ja insgesamt 6 Regionen.
Ich würde sagen 24.
Ja, das reicht tatsächlich nicht ganz. Ja, wir haben in Baden-Württemberg alleine schon 34 Stadt- und Kreisverbände. Das ist sehr unterschiedlich verteilt auf die Regionen. Bei uns in der Region Stuttgart sind es ja 5 Kreisverbände, beziehungsweise 4 Kreisverbände und ein Stadtverband. Und ja, da gibt's noch eine ganze Menge. Aber was glaubst du denn, wie viele sind es bundesweit?
Oh Gott. Also im ganzen 36 DGB. In Baden-Württemberg, da machen wir mal die gröbste Überschätzung, dass wir nicht völlig, ich glaube, wir haben 16 Bundesländer.
Ja, aber sind ja nicht alle Bundesländer
ja,
einzeln.
Ja, schon klar.
Aber
schon klar. Ich meine, Berlin oder so hat logischerweise nur einen Stadtverband vermutlich von der Struktur her.
Oh, das ist eine gute Frage. Das habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut. Weil da würde ich mal vermuten, Berlin ist ja doch auch so ein bisschen in seine Einzelteile gegliedert. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die auch so ein bisschen nochmal aufgeteilt sind. Das müsste ich aber tatsächlich nochmal nachschauen.
Können uns die Berliner Kollegen, die gerade zuhören, ja mal uns aufklären.
Genau.
Wir waren also bei der Frage, wie viele sind es bundesweit? Ich versuche mal einen Überschlag, ganz grob 500.
Ganz so viele sind es dann tatsächlich doch nicht. Es sind etwa 350 Stadt- und Kreisverbände in ganz Deutschland, die halt eben als Deutscher Gewerkschaftsbund, als DGB vor Ort dann unter anderem zum Beispiel die Kommunalpolitik begleiten. Und ja, letzten Endes auch sich um die Themen vor Ort kümmern, die dem DGB und damit halt den Gewerkschaften und den Mitgliedern zurzeit wichtig sind.
Ja, spannend. Da sind wir auch schon mitten im Thema. Was machen wir als Kreis- und Stadtverbände so? Begleitung der Kommunalwahl.
Und das, was wir da so machen und was da so bei rausgekommen ist, das hört ihr nach dem Intro.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Ja, bei uns geht es heute um das Thema Kommunalwahlen. Was, glaube ich, eine gern gepflegte Praxis bei uns ist, ist, dass unsere Kreisverbände sich an die Politik wenden und sogenannte Wahlprüfsteine ihnen überreichen. Quasi einfach Fragen zu bestimmten Themen, die uns gerade wichtig sind. Vielleicht auch manchmal zu Positionen, die uns gerade wichtig sind. Und da fragen wir halt dann die Parteien, wie steht ihr dazu? Und genau das haben wir in 4 von unseren Kreisverbänden hier in der Region Stuttgart gemacht. Ich bin ja bei uns für den Rems-Murr-Kreis zuständig, also Waiblingen-Fellbach und Co. Und Peter, du bist für die Landkreise Esslingen-Göppingen als ein Kreisverband und dann zum anderen Ludwigsburg.
Genau, nur leider sind die Landkreise Esslingen-Göppingen überhaupt nicht davon beeindruckt, dass es ein DGB einfach nur ein Doppelkreis ist, sondern sind natürlich verschiedene kommunalpolitische Einheiten und entsprechend habe ich also 3 verschiedene Umfragen gemacht. Man muss sagen, mir wurde da viel Arbeit von André abgenommen, der hat den Fragebogen erstmal zusammengestellt, ich habe da nur noch minimalste Änderungen vorgenommen und dann oblag mir die Ehre, die verschiedenen Parteien eben anzuschreiben und mit denen dann dieses Gute darüber zu führen, wer das beantwortet. Das ist ja alles nicht trivial, weil wer sich mal mit der Kommunalpolitik beschäftigt hat, es gibt eben die Kreisparteien, Also es gibt zum Beispiel eine SPD-Kreisverband Esslingen und die kannst du natürlich anschreiben und sagen, hey, sagt mir mal, was ihr in Esslingen kommunalpolitisch so vorhabt. Und die sagen einem dann, und das ist jetzt kein erfundenes Beispiel, die sagen einem dann zum Beispiel, ja, vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich sage Ihnen nur, wir sind nicht zuständig, weil wir sind ja der Kreisverband und zuständig für die Kommunalwahl sind natürlich unsere jeweiligen Gemeinde, also entweder die Gemeinderatsfraktionen direkt, die im Gemeinderat sitzen oder eben die Kommunalparteien.
Also und Ortsverbände und sowas. Ortsverbände, das ist ja bei den Parteien unterschiedlich.
Genau, das kommt auch dazu. Es gibt dann auch Parteien, die haben natürlich gar keine Vertretung auf Kreisebene, wie zum Beispiel die Freien Wähler. Die gibt es zwar auch auf Kreisebene, aber Freie Wähler sind jeweils immer nur ein lokales Bündnis. Aber bevor wir uns in diesen Feinheiten verlieren, die Geschichte, die ich jetzt gerade erstmal nur erzählen wollte, war, allein im Doppelkreis Esslingen-Göppingen sind es also 72 Kommunen und im Endeffekt hätten wir, wenn man die Struktur voll beachten will, eigentlich in jeder einzelnen Kommune anfragen müssen, hey, was hat die SPD-Ortsverein Esslingen zum Beispiel eigentlich vor? Und dann kann man das nur für Esslingen sagen. Hm. Wir haben uns gegen dieses Vorgehen entschieden.
Genau, weil das wäre für uns nicht machbar gewesen, zumal man dann wirklich noch auf jeden einzelnen Ort hätte einzeln gucken müssen im Vorfeld auch schon, okay, was sind da genau die Problemlagen bei den Themen, die uns wichtig sind und was kann man da genau fragen? Und das wäre für uns nicht leistbar gewesen. Du hast ja schon gesagt, allein in Esslingen-Göppingen 72 Kommunen. Das ist natürlich dann im Landkreis Ludwigsburg, wäre dann noch welche und im Rems-Murr-Kreis. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Und man muss auch realistisch sein und sagen, das hätten wahrscheinlich auch die Parteien in der Masse auch gar nicht hinbekommen. Also genau, es ist vielfach ja wirklich schwierig, da lokale Ansprechpartner so richtig gut zu finden und mit denen in Kontakt zu kommen und von denen auch tatsächlich eine Antwort zu bekommen. Deswegen haben wir uns halt letzten Endes dafür entschieden, wir sprechen jeweils nur die Kreisebenen an und die gebeten bei den Themen, wo sie sagen, okay, das ist jetzt eigentlich nicht so auf Kreisebene, sondern wirklich bei der einzelnen Gemeinde, dass wir dann von ihnen uns gewünscht haben, dass sie sich dann natürlich mit ihren Strukturen vor Ort austauschen. Und da wurde doch letzten Endes einigermaßen unterschiedlich auch mit umgegangen. Also du hast ja schon so ein paar Probleme bei dir beschrieben. Ich hatte jetzt tatsächlich für den Rems-Murr-Kreis die schöne Situation, dass alle 6 Parteien, die wir dort angefragt haben auf Kreisebene, auch alle 6 tatsächlich geantwortet haben. Auch die Freien Wähler, die, wie du ja schon eben gesagt hast, ja keine klassische Partei sind, sondern halt ja immer ein Wähler, also ein Wahlbündnis im Grunde genommen. Und die sind halt nicht so gegliedert wie halt zum Beispiel eine SPD oder eine grüne Partei oder eine CDU, die halt eine Bundes-, eine Landespartei, Kreisparteien und Ortsebene noch haben. Und deswegen ja, war ich da auf jeden Fall schon mal sehr froh, dass das bei uns geklappt hat.
Ja, sprich nur für dich. Also uns ist da sozusagen wirklich schon Euphemismus. Bei mir sieht das anders aus. Also ich habe verschiedene SPD und Grüne waren in Göppingen die einzigen, die in der Lage waren, die Fragen zu beantworten. Mhm. In Esslingen waren es ein bisschen mehr. Ein Teil der Fragen hat die Linke beantwortet. Die hat dann irgendwann aufgehört, den Fragebogen auszufüllen. Die SPD und die Grünen haben da ebenfalls geantwortet und dann gibt es noch Ludwigsburg, da sieht es ein bisschen diverser aus. In Ludwigsburg haben tatsächlich die Freien Wähler, die CDU und die Linke es geschafft, die Fragen zu beantworten. Da habe ich wiederum von SPD und den Grünen keine Antwort bekommen. Eine Ausnahme muss ich jetzt noch hier zu Protokoll geben. Heute, also 7 Wochen nach Abgabe, habe ich den beantworteten Fragenbogen von der FDP Esslingen noch bekommen. Das wird natürlich noch eingepflegt, wird noch berücksichtigt. Jetzt nicht heute in der Sendung, hat es nicht mehr ganz in die Vorbereitung geschafft. Aber auch die haben sich noch mit uns auseinandergesetzt. Das wollen wir auch würdigen. Insofern wird das dann auch auftauchen bei anderen Wahlauswertungen, die wir noch machen. Der Podcast ist ja nicht der einzige.
Genau, wir werden es am Ende sicherlich nochmal sagen, aber ich weise auch jetzt schon mal darauf hin, ihr findet auf jeden Fall in den Shownotes beim Podcast bzw. in der Videobeschreibung bei YouTube auch einen Link zu den Auswertungen, die wir da gemacht haben, wo es auch die kompletten Fragen, die wir gestellt haben, gibt und auch die vollständigen Antworten, wer sich da genauer einlesen möchte. Wir wollen euch hier heute in der Sendung mal einen Überblick geben. Und ich würde sagen, wir starten dann jetzt auch mal in die Themen, die wir uns da gesetzt haben. Insgesamt 5 Themen haben wir jeweils behandelt, mit teilweise auch 2 Fragen dann in einem Thema drin. Mal kurz als Übersicht, welche Themen wir gemeinsam hatten, waren die Themen Wohnen, Mobilität und Tariftreue und Altersarmut. Die hatten wir überall dabei. Bei uns im Rems, oder bei mir im Rems-Murr-Kreis hatten wir dazu noch das Thema Demokratie und du hattest in deinen Landkreisen dann noch das Thema Bildung.
genau,
dabei.
Exakt. Genau. Wir haben das Thema Bildung noch aufgenommen. Wir haben eine relativ starke GEW, also Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, noch bei uns. Und die haben noch selber Fragen zum Thema Bildung erarbeitet, die wir auch noch gestellt haben. Dazu muss man vielleicht wissen, vielleicht haben wir einen Bildungsauftrag. Haben wir einen Bildungsauftrag? Ich weiß es nicht. Wenn wir einen haben, nutze ich ihn jetzt auf jeden Fall und werde ihm gerecht. Die Ausrüstung der Schulen ist kommunale Ebene zum Beispiel. Ja. Also das Material auf Schulen ist kommunale Ebene. Insofern können sich da Kommunalpolitiker auch nicht so schnell davor drücken. Vielleicht kann man so auch in das Thema Wohnen schon einführen. Es ist natürlich, wenn man Leute befragt, die was zu melden haben, immer eine der beliebtesten Antworten, dass man
auf eine
Nachfrage, als allererstes hört, man sei nicht zuständig. Ja. Da werden wir relativ häufig drüber stolpern. Auch natürlich beim Thema Wohnen. Deswegen fangen wir damit doch mal an. Aber da sage ich gleich was dazu, warum nicht zuständig. Du kannst ja mal anfangen, was bei dir zum Thema Wohnen gesagt wurde.
Genau. Beim Thema Wohnen haben wir im Kern zwei Fragen gestellt. Zum einen ging es um die Schaffung von dauerhaft bezahlbarem Wohnraum, erstmal im Allgemeinen. Und da haben im Rems-Murr-Kreis tatsächlich Freie Wähler, Grüne und Linke da sehr positiv geantwortet und gesagt, ja, da muss auch mehr gemacht werden, auch aus der öffentlichen Hand heraus. Die CDU und die FDP haben bei uns, also wir haben im Rems-Murr-Kreis haben wir uns für so ein Ampelsystem entschieden, mit dem wir dann auch so als Kurzüberblick, sage ich mal, die Antworten der Parteien dann ausgewertet haben. CDU und FDP haben beim Thema Wohnen bei uns nur eine gelbe Ampel bekommen, weil sie zwar auch sagen, ja, es gibt da auch kommunale bzw. auf Kreisebene angesiedelte Projekte, um für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Sie setzen beide aber auch sehr stark, ja, auf Marktmechanismen, wie man so schön sagt. Sie wollen halt ja, Unternehmen entlasten, Bürokratie abbauen, damit mehr Wohnraum geschaffen wird. Da haben wir aber dann am Ende gesagt, ja, genau dieser Markt versagt ja gerade im Wohnungsmarkt. Deswegen war uns diese Antwort da halt tatsächlich so nicht genug.
Wahnsinnig viel Divergenz gibt es sozusagen jetzt erstmal nicht. Es gibt halt einmal den Hinweis, das war die Nichtzuständigkeit, die ich gerade schon gemacht habe, die ja auch ihre politökonomische Berechtigung hat. Wenn man dann liest, naja, erstmal ist der Bodenpreis, der natürlich immens hoch ist, einer der Gründe dafür, dass wenig gebaut wird. Da wird dann einfach stillschweigend unterstellt, dass aus einem Grund gebaut wird, nämlich dass es sich für denjenigen lohnt, der da bauen lässt. Und da kommt es natürlich dann einem ins Gehege, wenn der Bodenpreis entsprechend hoch ist, sich also mit vor allem billigen Wohnungen wenig Geld machen lässt. Warum vor allem mit den billigen Wohnungen wenig Geld machen lässt? Naja, bei anderen Produkten, boah, das ist ganz kurze Einführung in politische Ökonomie des Wohnens. Bei anderen Produkten ist es ja so, das kennt man, man stellt halt für die kleinen Geldbeutel entsprechend schäbige Sachen her, die in ihrer Masse dann aber doch auch Gewinn erzeugen. Da darf man ruhig an sowas denken wie die Wursttheke beim Lidl oder ähnliches. Da weiß man, das ist nicht unbedingt viel Wurst übrig, aber das kann dann trotzdem Gewinn machen, weil es eben flächendeckend von den kleinen Geldbeuteln konsumiert wird. Beim Wohnen stellt sich das natürlich anders dar, wenn eine Grundbedingung fürs Wohnen, egal ob für die billigen Wohnungen oder für die teuren Wohnungen, der Boden ist, der schon immens teuer ist. Und das sorgt eben dafür, dass besonders billige Wohnungen dann auch unattraktiv sind zu bauen, weil das, was man dann noch an Baustoff und an sonst was sparen kann bei der Herstellung der Wohnung, überhaupt nicht dafür sorgt, dass das Gesamtprodukt so billig ist, dass man sowas wie eben eine für die Masse verfügbare billige Wohnung hat. Das stellen die Politiker fest, ziehen daraus natürlich nicht den Schluss, für was für einen Laden bin ich eigentlich zuständig und bewerbe ich mich, sondern sind ganz konstruktiv dabei, Vorschläge zu machen, wie sie das also gestalten würden. Und da schlägt die SPD Göpping vor, alle Bauträger zu verpflichten, mindestens 25% Sozialmietwohnungen zu bauen. Das ist so eine ihrer großen Forderungen. Und bei den Grünen gibt es nochmal den starken Hinweis darauf, dass Flächenfraß verhindert werden soll. Also die weitere Ausweitung der Städte in Grünfläche, in Acker, in Wald, was halt um die Städte außenrum ist, soll verhindert werden. Genauso wie auch die Nachverdichtung in Städten da kritisch gesehen wird, muss man, glaube ich, differenzieren. Es gibt zwei verschiedene Begriffe der Nachverdichtung, wenn ich das richtig sehe. Das eine ist Mehrfamilienhäuser statt Ein- und Zweifamilienhäuser, also oben noch draufbauen. Da sind die Grünen in weiten Teilen dafür. Dagegen sind sie, wenn da noch irgendwo ein Park ist oder so, dass man in dem Sinne nachverdichtet.
Dass man da, wo noch frei wäre, jetzt dann nochmal extra was hinstellt.
Genau.
Das macht ja auch durchaus Sinn, da nicht alles noch zuzubauen, weil Grünflächen brauchen wir auch. Bodenversiegelung ist ja auch ein großes Problem letzten Endes. Insofern ist das ja auch nicht ganz unsinnig, da halt auch zu schauen, wie macht man das dann genau.
Und ja, in Esslingen ist, glaube ich, das Besondere, was man noch hervorheben kann. Es gab sowieso nur zwei Parteien, die überhaupt sich auf die Frage zur Wohnungsnot bezogen haben. Das waren in Esslingen die Linke und die SPD. Da geht es einmal bei der SPD darum, eben den akuten Wohnungsnot zu mildern. Wie wollen sie das? Naja, sie treten für eine innerörtliche Verdichtung ein. Das hatten wir gerade schon. Hier gibt es keine weitere Spezifikation, was Verdichtung jetzt heißt, noch den beiden Seiten hin. Und eine Bestandsaufnahme des Leerstandes. Also das wissen ja wahrscheinlich auch einige. Es gibt Wohnungen, die leer stehen. Das hat unterschiedliche Gründe. Es gibt einmal eine natürliche Fluktuation, heißt es dann. Gemeint ist damit, dass Leute ausziehen und eine Wohnung dann ein, zwei, drei Wochen leer steht.
Das ist ja aber nicht das Problem.
Das ist nicht das Problem. Da gibt es dann verschiedene Hochrechnungen, wie viel von diesem Leerstand auch erstmal gut ist, damit Leute, die unmittelbar gekündigt werden oder ähnliches oder umziehen müssen,
auch
eine Wohnung finden können. Und dann gibt es längerfristigen Leerstand, der kann unterschiedliche Gründe haben. Das würde, glaube ich, länger dauern, da jetzt einzusteigen. Man kann es mal als Behauptung in den Raum stellen, weil es, glaube ich, auch aus der Anschauung jeder kennt. Man kann auch damit Gewinn machen als Spekulationsobjekt, weil, vielleicht so viel Hinweis kann man ja geben, Grund und Boden ebenso teuer ist. Kann das, wenn Wohnungen lange leer stehen und man dann zum Beispiel das Recht hat, die Wohnung abzureißen, das ist nicht die einzige, aber eine mögliche Spekulation, die es gibt, dann lohnt sich das, weil man dann diesen teuren Boden verkaufen kann. Der ist nämlich, wenn er leer steht, ein wirklich reines Spekulationsobjekt im Sinne von, dann bemisst sich sein Wert nur an dem, was Leute überlegen, was könnte da draufstehen, für wie viel kann man das verkaufen oder benutzen. Während wenn da wirklich ein Mietshaus draufsteht, dann ist sein Wert halt erstmal das, was er an monatlichem Input erzeugt sozusagen, was man monatlich rausholen kann aus den Mietern, die da wohnen, ist also limitiert nach oben. Das heißt, umso mehr die Bodenpreise steigen, umso mehr lohnt sich dann nochmal die Spekulation, vielleicht tatsächlich gar niemand drin wohnen zu lassen. Erstmal kontraintuitiv, erstmal denkt man, wenn jemand drin wohnt und Miete zahlt, lohnt sich das mehr.
Ja, aber der Betrieb von so einer Wohnung kostet ja auch zumindest ein bisschen was an Aufwand und ja, wenn man dann die Hoffnung hat, man kriegt mehr, wenn man das am Ende sehr viel teurer verkauft, mehr raus, als wenn man es währenddessen betreiben würde als tatsächliche Wohnung. Ja, das ist auch ein großes Thema.
Genau, da soll es also darum gehen, das überhaupt mal in Esslingen zu erfassen, weil im Endeffekt weiß man gar nicht, auf welche Städte das eigentlich zutrifft und wo nicht. Ja. Und die Linke hat darüber hinaus, das ist noch nicht gefallen, deswegen auch vor, alternative Wohnformen stärker zu unterstützen. Mhm. Es gibt da so lokale Bündnisse. Alvo, Alternatives Wohnen Esslingen, ist da eins davon. Wirst du nicht kennen, mit denen haben wir schon öfter als DGB zusammengearbeitet. Die sind angelehnt an so Mietshäuser-Syndikat-Projekte, das wirst du wahrscheinlich auch kennen.
Ja, Mietshäuser-Syndikat kenne ich auch da nur ganz, ganz kurz, weil wir haben noch ein paar andere Themen tatsächlich auch. Aber ich finde, das ist auch ein ganz spannendes Thema eigentlich. Da schließen sich halt Menschen zusammen und kaufen zum Beispiel gemeinsam eine Immobilie und ja, renovieren die teilweise dann natürlich noch. Machen sie auf jeden Fall fit, dass alle, die sich daran beteiligen, eben darin wohnen können und dann tatsächlich eine sehr, sehr niedrige Miete haben. Und das Tolle an diesem Konzept ist immer, es gibt einen quasi einen bundesweiten Zusammenschluss dieser Projekte. Und dem gehört dann immer ein Teil dieser einzelnen Wohnprojekte und den Leuten, die dort tatsächlich drin wohnen. Mhm. Sodass halt nicht immer, dass es halt nicht zu der Situation kommen kann, dass eine der Seiten sagen kann, oh, das hat sich jetzt so gelohnt, das verkaufen wir jetzt für viel Geld, sondern dass es wirklich halt so angelegt ist, dass da Menschen dauerhaft günstig zur Miete wohnen können.
Dann noch nach Ludwigsburg vielleicht ganz kurz. Da gibt es nochmal eine andere Konstellation. Ist auch ganz spannend, dass sich da tatsächlich die Kreisparteien dann auch unterscheiden, weil jetzt die Linke in Ludwigsburg, die tritt zum Beispiel dafür ein, dass sie sagt, die Kommune selber muss Eigentümerin an Grund und Boden werden. Also die Reaktion sozusagen auf das auf den teuren Boden, ja gut, dann soll das sozusagen kommunale Eigentum sein und soll dann auch selber bauen. Die Freien Wähler in Ludwigsburg, Auch die weisen erstmal darauf hin, dass bezahlbares Wohnen nicht nur auf kommunaler Ebene entschieden wird, treten dann aber ein für die Gründung einer Kreisbaugenossenschaft. Das ist ganz spannend, weil das immer wieder auch in gewerkschaftlichen Kreisen gefordert wird. Ich will mich da jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen und dazu positionieren jetzt in aller Kürze, aber das ist auf jeden Fall ihr Umgang damit. Sie sehen allerdings keine Notwendigkeit für den Bau von Azubi-Wohnheimen. Das war ja eine separate Frage.
Thema beim Boden,
ja. Ist bei dir nochmal ein separates Thema. Gut, dann wird ist das eine ideale Überleitung. Die Freien Wähler sehen da nicht die Notwendigkeit.
Okay.
Wie sieht es bei dir aus?
Also tatsächlich beim Thema Azubi-Wohnen, also Azubi-Wohnheime zu bauen, wo es dann halt auch dauerhaft günstigen Wohnraum für Auszubildende gibt, die ja häufig sich von einem, ja, in vielen Berufen leider immer noch sehr überschaubaren, in einer sehr überschaubaren Ausbildungsvergütung dann keine reguläre Wohnung leisten können. Also wenn man, oder selbst manchmal ein Zimmer, weil wenn wir jetzt hier mal so in der Metropolregion Stuttgart schauen, da sind selbst WG-Zimmer mittlerweile sehr, sehr, sehr teuer geworden. Gleichzeitig muss man aber manchmal halt auch einfach umziehen, um Ausbildung machen zu können, weil halt der Ausbildungsbetrieb sehr weit weg ist von da, wo man vielleicht ursprünglich wohnt. Und wir sehen das natürlich auch so, auch Auszubildende haben Recht auf ein eigenes Leben. Und dafür ist eine eigene Wohnung und nicht bei den Eltern zu wohnen natürlich schon mal sehr förderlich. Und das Thema junges Wohnen ist für die Gewerkschaftsjugend dieses Jahr auch ein ganz großer Schwerpunkt. Und deswegen haben wir uns da halt eben auch im Blick auf die Kommunalwahlen drum gekümmert, haben die Parteien gefragt, ob sie auch den Bau von dauerhaft bezahlbaren Azubi-Wohnungen oder Azubi-Wohnheimen eben auch unterstützen würden. Und da gab es tatsächlich im Rems-Murr-Kreis ein durchweg positives Echo. Die Grünen haben, das habe ich leider nicht ganz nachvollziehen können, zu dem Thema einfach gar nichts gesagt. Ich gehe mal von dem Versehen aus, weil die klangen beim Thema Wohnen eigentlich auch sehr auf unserer Seite. Aber bei dem Thema haben sie nichts konkret gesagt. Aber insgesamt war die Stimmung da sehr, sehr positiv. Und da sollte man auf jeden Fall schauen, dass man das natürlich verfolgt, weil ja, ist halt eben für die Jugend gerade auch ein wichtiges Thema.
Auf jeden Fall. Ich habe zum Thema, glaube ich, gar nicht mehr anzubieten, Azubi-Wohnen. Also man kann mal sagen, Bündnis 90, die Grünen in Göppingen ist das jetzt. Die haben schon nochmal gezeigt, wir sind offen für innovative Modelle und Organisationen, die Häuser als Gemeineigentum vorsehen, unterstützen diese explizit. Durch solche Ansätze lassen sich bla bla bla. Also es wird eigentlich gar nicht super konkret darauf eingegangen, wie sich jetzt zu den Azubi-Wohnheimen gestellt wird, sondern dass sie prinzipiell offen sind, sich für alternative Formen des Wohnens einzusetzen. Das kann dann jeder beurteilen, wie er will.
Genau. Und auch da nochmal der Hinweis, die kompletten Antworten findet ihr auf jeden Fall auf unserer Homepage. Wenn ihr da nochmal genau wissen wollt, wie der Satz, den Peter angefangen hat zu zitieren, dann auch zu Ende gegangen ist. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema weiter, weil wir haben ja noch ein paar auf dem Schirm.
Ja, wir werden auch gar nicht alles schaffen. Mobilität genau. Würde ich bei mir überspringen, aber du kannst ja gerne was in Rems-Murr drüber erzählen. Dann haben wir.
Genau, da ging es vor allem um zwei Themen. Das eine ist einfach ein besseres Angebot im ÖPNV, also im öffentlichen Personennahverkehr, sprich mehr Busse, mehr Bahnen und die halt auch zu besseren Taktzeiten und so weiter halt eben einzurichten. Auch da gab es insgesamt ein sehr positives Echo von den sechs Parteien, die wir im Rems-Murr-Kreis eben befragt haben, also CDU, FDP, Freie Wähler, Grüne, Linke und SPD hatten wir dabei. Bei CDU und FDP haben wir aber trotzdem eine gelbe Ampel gegeben, weil wir da sagen, die gucken zu sehr vor allem darauf, was so die Grenzen dessen sind, was man eben vor Ort machen kann. Und ja, kommen halt nicht vielleicht mal auf die Idee zu sagen, ja, aktuell haben wir dazu eigentlich vor Ort zu wenig Geld, aber dann vielleicht mal zu sagen, woran liegt das denn? Deswegen war uns da die Antworten nicht ganz ausreichend eben, um da auch eine grüne Ampel zu geben. Aber nichtsdestotrotz, das Bewusstsein dafür, dass wir einen besseren ÖPNV brauchen, ist auf jeden Fall da. Das zweite Thema noch beim Thema Mobilität ist, dass wir die Parteien gefragt haben, ob sie sich für den Einsatz von betrieblichem Mobilitätsmanagement einsetzen würden. Beim betrieblichen Mobilitätsmanagement geht es darum, dass sich Kommunen, die Verkehrsträger vor Ort und dann eben auch einzelne Unternehmen zusammensetzen und gemeinsam analysieren, von wo reisen unsere Beschäftigten zur Arbeit an? Wie fahren sie dahin? Wie würden sie vielleicht auch gerne dahin kommen? Weil zum Beispiel, wenn man mal so auf Unternehmen vielleicht schaut, die im Schichtbetrieb arbeiten, gibt es sehr häufig das Problem, dass die Leute vielleicht gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen würden, aber zu ihrem Schichtbeginn, was weiß ich, vielleicht müssen sie um 5 Uhr morgens oder sowas an der Fabrik oder im Krankenhaus sein, dass sie da halt einfach gar keine Verbindungen haben von da, wo sie herkommen. Und da ist halt eben das betriebliche Mobilitätsmanagement ein Mittel, um wirklich passgenau eben zu schauen, was sind die Bedürfnisse und wie kann man da dann eben auch ein Angebot für schaffen, dass die Menschen dann auch tatsächlich überhaupt nutzen können für ihren täglichen Weg zur Arbeit. Genau, da auch da sehr, sehr positive Rückmeldungen insgesamt.
Ja, ich würde einfach gleich wechseln zum Thema Tariftreue. Ja, das ist natürlich das Thema, wo wir seit Jahr und Tag eigentlich dran sind, die in den Landkreisen zu stärken. Und da sind die Antworten sehr positiv und damit gleichzeitig sehr ernüchternd.
Ganz kurz, vielleicht vorweg noch kurz. Bei Tariftreue geht es darum, dass bei öffentlichen Aufträgen, die die Kommunen, der Kreis rausgibt, also seien das irgendwelche Dienstleistungen oder natürlich ganz klassisch so, was Kommunen eben auch vergeben, der Bau von einem neuen Gebäude vielleicht zum Beispiel, dass solche Aufträge nur noch an Unternehmen gehen sollen, die dann auch Tarifverträge anwenden, also die Beschäftigten eben nach den gültigen Tarifverträgen für die jeweilige Branche bezahlen. Weil vielleicht kennen nicht alle den Begriff Tariftreue.
Völlig gut, ich hatte es auch vor. Jetzt nur mit einem Schlenker gemacht, aber finde ich völlig in Ordnung. Ja, ich hatte ja schon das Dialektische angekündigt, zu sagen, die sind alle total gut darauf gestimmt und das ist so ernüchternd. Was meine ich damit? Es gibt ein Landestariftreue- und Mindestlohngesetz und daran halten sich die Kommunen. Da muss man sagen, das bezweifeln wir auch nicht. Es ist gleichzeitig allerdings auch nicht der größte Ehrentitel, dass die Verwaltungen sich an die gültige Rechtslage halten.
Das müssen sie.
Das müssen sie. Und das lassen die meisten Verwaltungen, es gibt da im praktischen Umgang damit einen unterschiedlichen. Ich weiß zum Beispiel von der Esslinger Verwaltung, die lassen sich das tatsächlich von jedem Unternehmen, was sich also für einen öffentlichen Auftrag bewirbt, die sagt, hier, ich will diese Schule bauen oder hier, ich will diesen Baum beschneiden oder was eine Stadt eben alles machen lässt, müssen die unterschreiben, ich zahle nach LTMG. Und dann kommt eben zustande, dass die Verwaltung, wenn wir sie anschreiben, sagen, hey, wir setzen uns dafür ein, dass hier die Anzahl an Unternehmen gesteigert wird, die den Tarif anwenden, die gute Arbeit, wie das dann im Gewerkschafterjargon heißt, in der Region stärken, dass die mehr Aufträge bekommen, dann kriegen wir regelmäßig die Antwort, ja, finden wir gut und setzen wir uns voll dafür ein, ist ja auch schon durchgesetzt, wir haben 100% Tariftreue, weil wir lassen die das LTMG unterschreiben.
Das wäre eine schöne, also das ist eine schöne Theorie.
Das ist eine schöne Theorie, sie stimmt aber nicht. Warum stimmt sie nicht? Also auch hier wieder, ist alles kein Hexenwerk. Man kann das LTMG nachlesen, wir können das auch wieder in die Shownotes setzen. Das lohnt sich an der einen oder anderen Stelle. Ihr könnt mir aber auch einfach, wenn ihr keine Lust habt nachzulesen, glauben, was ich jetzt gleich erzähle. Glauben ist aber immer eine schlechte Grundlage, deswegen wird es die Möglichkeit geben, das nachzulesen.
Das Buch des Peter.
Genau, das LTMG ist von 2011. Das ist deswegen wichtig, weil damals hat der Mindestlohn noch ganz viele Ausnahmen. Und das LTMG legt fest, wenn eben öffentliche Aufträge vergeben werden, dann, und ich erinnere nochmal an den Namen, LTMG, also da steckt ein M drin für Mindestlohn und ein T wie Tarif, wird aufgeschlüsselt, in welcher Branche man mindestens den Mindestlohn bezahlen muss, um öffentliche Aufträge zu bekommen, wo man angelehnt an den Tarif zahlen muss oder wo es eben dann sogenannte repräsentative Tarifverträge gibt, an die sich gehalten werden muss. Ist ein riesen Apparat, wenn man sich das mal anguckt, weil dann muss man sich als Unternehmen erstmal klar machen, in welchem Bereich gelten eigentlich diese repräsentativen Tarifverträge und welche Tarifverträge sind eigentlich die repräsentativen Tarifverträge. Dann gehst du also auf die Seite vom Ministerium, weil das ist dann auf Landesebene, wo man dann überhaupt mal eine Liste bekommt mit den 36 Tarifverträgen, glaube ich, die sind, wo es vor allem um die Verkehrsbranche geht, also Mobilität, wo dann bestimmte Tarifverträge hinterlegt sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Unternehmen unterschreiben, sie zahlen nach LTMG, ist es je nach Branche möglich, dass sie das Recht völlig in Ordnung erfüllen, indem sie Mindestlohn bezahlen. Weil damals gab es eben bestimmte Branchen, in denen der Mindestlohn noch nicht gegolten hat. Und dann sollten Unternehmen in diesen Branchen mindestens den Mindestlohn zahlen. Heute ein obsoletes Gesetz, weil der Mindestlohn muss sowieso gezahlt werden. Heute der schöne Übergang, Leute sagen, ich tue das LTMG erfüllen, indem ich Mindestlohn zahle. Und die Verwaltungen sagen dann, die haben das LTMG unterschrieben, die zahlen also nach Tarif. Was aber nicht stimmt. Ja. So, da kann man noch mehr ins Detail gehen, da gibt es noch mehr Feinheiten, aber damit sollte das Grundproblem, glaube ich, klar sein. Wenn LTMG unterschrieben wird, hat das mit Tariftreue nichts zu tun. Es kann sein, dass die Unternehmen nach Tarif zahlen. Es kann genauso gut sein, dass sie nicht nach Tarif zahlen. Hinzu kommt eine Besonderheit noch. Ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, aber ich erzähle dafür auch nichts zur Altersarmut und nichts zu starker Demokratie oder Bildung. Aber das ist dann noch ein wichtiges Thema, weil wir treffen uns jetzt auch mit dem Oberbürgermeister in Kirchheim, mit dem Oberbürgermeister in Göppingen zu dem Thema. Wir haben uns schon mit der Verwaltung in Esslingen getroffen, weil wir da wirklich hinterher sind, dieses Thema voranzubringen. Ich glaube, wir haben da inzwischen auch ein Bewusstsein dafür geschaffen. Aber es gibt nämlich noch eine Sache, wie dieses Gesetz angeblich erfüllt werden kann, wo ich einfach behaupte, das passiert nicht. Und wenn das uns jemand zuhört und sagt, doch, ich weiß, dass das passiert, würde ich mich gerne über die Rückmeldung freuen, ob den Fall jemand kennt. Und zwar mit den repräsentativen Tarifverträgen. Aha. Ist es so, die Unternehmen müssen die ja gar nicht anwenden. Also sie müssen gar nicht im Tarifvertrag sein, sondern der konkrete Auftrag, der ausgeführt wird, sind wir mal ganz praktisch, falls ich die Zuhörer zwischendurch verloren habe, was soll das eigentlich heißen? Ich bewerbe mich als Unternehmen, den Busverkehr in Esslingen zu organisieren. Mhm. Und dann sagt das LTMG, Moment mal, Freundchen, du zahlst nicht nach Tarif, du kannst den Auftrag aber trotzdem bekommen, wenn du für diesen konkreten Auftrag die Leute so bezahlst, wie es die Bestimmung des der Tarifvertrags, der repräsentativ ist, dann einer zwischen der EVG und nochmal der Deutschen Bahn, glaube ich, wenn man sich an dem orientiert, an den Bestimmungen, bekommst du den öffentlichen Auftrag. Das müssen sie dann unterschreiben. Praktisch hieße das, dass ein Unternehmen, das normalerweise zum Beispiel seinen Busfahrern einen bestimmten Stundenlohn zahlt, jedes Mal, wenn sie einen Bus in Esslingen fahren, denen da mehr Stundenlohn zahlen. Das kann ich mir verwaltungstechnisch noch einigermaßen vorstellen. Ob es jetzt die Praxis ist, sei mal dahingestellt, aber man kann sich zumindest vorstellen, ja, es gibt bestimmte Aufträge, da zahlen wir den Leuten einen Sonderbonus. Mhm. Jetzt sind tarifliche Bestimmungen aber nicht nur Lohnbestimmungen, sondern zum Beispiel auch eine längere Bezahlung im Krankheitsfall, mehr Urlaubstage, längerer Mutterschutz, all so ein Zeug. Es kann mir doch niemand erzählen, dass eine Busfahrerin in den paar Tagen, wo sie dann Busse in Esslingen fährt, längeren Mutterschutz das genießt, während sie woanders fährt, das wieder nicht bekommt. Das heißt, das ist ein Gesetz, wo man sagen muss, kann das überhaupt niemand überprüfen? Das ist das, was wir immer hören von allen Verwaltungen, völlig zu Recht. Ja. Falls jemand von der Verwaltung zuhört, niemand hat vor, euch das aufzudrängen als Überprüfung. Genau, es kann niemand überprüfen, aber es ist auch de facto gar nicht vorstellbar, dass ein Unternehmen sich diesen Aufwand betreibt. Genau, insofern kann ich es jetzt kurz machen, was den Antworten angeht. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir in ein paar Parteien vor Ort gute Ansprechpartner haben, mit denen gut zusammenarbeiten. Die haben das hier nochmal bestätigt. Aber man muss dazu sagen, dass eben ganz häufig dieses Ja, wir finden Tariftreue gut und wir setzen das ja auch schon um, nichts wert ist. Das muss man sich klar machen. Sondern wer sich mit uns als Gewerkschaft zum Thema Tariftreue einsetzt, der hat hier richtig dicke Bretter zu bohren. Und diesen Antworten entnehme ich, dass es hier weniger von den Parteien das Interesse gibt, mit den Verwaltungen, mit Ausnahmen, mit den Verwaltungen hier mit uns sozusagen in das Eingemachte zu gehen, sondern eher das ganz Allgemeine. Wir finden, Tarife sind wichtig.
Und dabei ist ja wichtig zu betonen, dass aus unserer Sicht eine zumindest bessere Umsetzung von Tariftreue ja auch ohne gigantischen Bürokratieaufwand sowohl für die Unternehmen als auch für die Verwaltungen durchaus möglich wäre. Ja. Und das ist, glaube ich, unser ganz wichtiger Appell, auch an die Parteien in den verschiedenen Landkreisen zu sagen, nein, das bedeutet nicht, dass da irgendwie Dutzende Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann durch Unternehmensunterlagen sich fräsen müssen und die Unternehmen irgendwelche umfänglichen Dokumentationen raushauen müssen, sondern wir wollen zum Beispiel, dass halt einfach detaillierter gefragt wird, zahlt ihr nach Mindestlohn, zahlt ihr nach Tarifvertrag, wenn ja, nach welchem, dass man das im Zweifelsfalle, wenn man vielleicht dann tatsächlich Anzeichen hat, dass das vielleicht doch nicht richtig angewandt wird, dass man dann halt eben auch genau sagen kann, hier, du hast gesagt, du hältst dich an diesen Tarifvertrag, wir haben erfahren, das ist nicht der Fall. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, du kriegst zukünftig keine öffentlichen Aufträge mehr.
Das, was André gerade anspricht, sind die sogenannten Kirchheimer Kästchen. Also das ist praktisch unser Antrag an die Verwaltungen oder an die Gemeinderäte, das den Verwaltungen auch nahezubringen, dass bei jeder Abfrage, wenn sich Unternehmen bewerben und sagen, hier, ich will die Schule bauen, ja, hier, ich will will den Busverkehr herstellen, dass sie dann eben ankreuzen, nach welchem Prinzip sie eigentlich das LTMG erzeugen, nämlich ob sie eben nur Mindestlohn zahlen, ob sie den branchenüblichen Tarifvertrag zahlen, dann sollen sie bitte auch angeben, welcher das ist, welcher sie meinen, dass es ist, angelehnt an den Tarifzahlen oder ob sie tatsächlich Tarifpartner sind, damit wir da eine Übersicht haben. Vielleicht doch noch, weil ich so gegen die Parteien geschumpfen habe, ein bisschen konkret müsste man dann vielleicht doch noch sagen, wer sich da einfach in der letzten Zeit hervorgetan hat, weil das soll dann ja nicht ungerühmt bleiben. Also Gewerkschaftsgrünen zum Beispiel, also ein Kollege, der zum Beispiel aktiv ist bei Kreisverband in Göppingen, hat da wirklich tolle Arbeit mit uns zusammen gemacht. Da haben wir auch unter anderem bei der Energieagentur dafür gesorgt, dass Kolleginnen und Kollegen weiter nach Tarif gezahlt werden. Und In Esslingen haben wir auch einen Erfolg bei der Verwaltung durchbekommen, haben wir eine Mehrheit im Gemeinderat für unsere Vorstellungen bekommen. Jetzt nicht die Göppinger Kästchen, sondern ein bisschen anders, eine Ausweitung nochmal.
Wir haben das ja auch laufend weiterentwickelt.
Wir haben das laufend weiterentwickelt.
Wir haben auch viel gelernt in den letzten ein bis anderthalb Jahren.
Genau, und in Esslingen war das tatsächlich dann dieses, was man so nennt, die progressive Mehrheit, die dabei war für Esslingen. Die Linke, SPD und Grüne waren die Stimmen, die am Ende dafür waren. Es war ein interfraktioneller Antrag von den Grünen und der SPD, da kann man nochmal vielen Dank sagen. Also es ist ja nicht so, dass alle Parteien sozusagen sagen, das ist schon so gut, wie es ist. Da haben wir ja durchaus
was erreicht. Im Rems-Murr-Kreis haben wir letzten Endes ein relativ ähnliches Bild, was jetzt die Rückmeldung zum Thema Tariftreue angeht. Grüne, Linke, SPD sagen da eindeutig ja, öffentliche Aufträge nur noch an tariftreue Unternehmen. CDU und FDP haben das ziemlich klar abgelehnt, gerade halt mit Verweis auf die aus unserer Sicht eben unbegründeten Furcht vor mehr Bürokratie. Und auch die Freien Wähler sind da noch sehr skeptisch. Ich muss tatsächlich sagen, wir haben mit den meisten davon tatsächlich auch in den letzten 12 Monaten irgendwann mal Gespräche geführt, dass wir da nicht so richtig durchgedrungen sind, eben auch zu zeigen, nee, das bedeutet nicht, dass es riesig viel mehr Bürokratie ist, sondern das kann man so gestalten, dass das handelbar ist für alle Seiten und dass es beim Thema Tariftreue eben halt nur Gewinner gibt, die Beschäftigten, die mehr Lohn am Ende haben, die öffentlichen Kassen, die mehr Steuereinnahmen haben und eben auch die Unternehmen, die halt nicht irgendwie nur mit Lohndrückerei halt Dumpingwettbewerb betreiben wollen, sind alle Gewinner bei so tariftreue Lösungen. Und da werden wir uns aber weiterhin auch für einsetzen, dass es da weitergeht.
Es gab dann jetzt einen ganz spannenden Fall. Ich will mal noch nicht sagen, in welchem meiner Landkreise, weil ich noch nicht weiß, was davon offiziell ist und was nicht. Aber es gab eine Ausschreibung. Ich sag mal auch nicht die Branche, sonst ist es so einfach. Es gab eine Ausschreibung und dann hat sich der Arbeitgeberverband bei der Verwaltung gemeldet und denen Einlauf verpasst und gesagt, es kann nicht sein, dass das LTMG nicht explizit abgefragt wird, weil sie ein Interesse daran haben, dass nur Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, tatsächlich auch in die Vergabe reinkommen, weil die Arbeitgeber dann natürlich sagen, sie müssen konkurrieren mit Unternehmen, die nicht mit in Tarif zahlen. Deswegen ist ihnen das ein Anliegen. Da muss man jetzt umgekehrt wieder mit dem Arbeitgeberverband dieser Branche reden und denen sagen, das LTMG funktioniert gar nicht so, wie ihr es euch vorstellt.
Weil aber sie immerhin, haben gesagt, ne?
Der Tariftreue, genau. Aber das war für mich sozusagen auch nochmal spannend zu sehen. Mhm. Also auch da gibt es ein Interesse durchaus von Arbeitgeberseite.
Okay, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Altersarmut, das war tatsächlich einigen Ehrenamtlichen bei mir im Kreisverband noch ein wichtiges Anliegen. Deswegen haben wir das eben auch mit aufgenommen, auch wenn das landesweit jetzt nicht das große Thema zur Kommunalwahl ist, was jetzt die Gewerkschaften angeht. Da haben wir gefragt, wie die Parteien halt tatsächlich Rentnerinnen und Rentner, die in der Grundsicherung sind, also so wenig Rente bekommen, dass sie quasi auf Sozialhilfe dann noch angewiesen sind, wie sie die dann eben konkret vor Ort unterstützen wollen. Und da hatten wir tatsächlich mal ein interessantes Bild, muss man tatsächlich sagen. Da haben CDU, Grüne und Linke sehr klar zurückgemeldet, dass sie da Unterstützungsmaßnahmen für wichtig halten, auch ein paar konkrete Sachen benannt, also Cafés, wo sich die Leute zu bezahlbaren Preisen treffen können. Oder auch, dass man vergünstigste Einkaufsmöglichkeiten für Betroffene da eben auch schafft. Da hab ich tatsächlich mal so dieses Nicht-Zuständigkeits-Ding dann noch gehabt bei FDP und Freien Wählern. Die haben uns gesagt, das ist jetzt Bundesangelegenheit eigentlich. Und wenn irgendwie die Grundsicherung zu niedrig ist, dann muss die halt erhöht werden. Aber da können wir vor Ort nichts machen. Fand ich auch ein bisschen schade da tatsächlich an der Stelle. Und die zweite Frage, die wir noch gestellt hatten, war eine, die tatsächlich, da muss man dann, glaube ich, hier so ehrlich sein, tatsächlich eigentlich keine kommunale Frage ist, sondern wir haben eben gefragt, wie stehen die Parteien dazu, also zu der DGB-Forderung statt des zersplitterten Rentensystems, das wir ja bislang haben, wo viele Berufsgruppen, aber auch Beamte und so weiter halt eigene Altersvorsorgesysteme haben, dass man die zusammenfasst in eine solidarische Rentenversicherung, wo halt eben alle einzahlen und dann sich halt ergibt, dass viele, die jetzt vielleicht sehr hohe Renten haben, vielleicht ein bisschen was abgeben müssen, aber dafür alle halt wirklich eine auskömmliche Rente am Ende auch haben. Auch da haben einige gesagt, das ist jetzt erstmal überhaupt nicht unser Thema hier auf kommunaler Ebene. Oder haben halt auch klar gesagt, nee, das lehnen wir als Partei, als Konzept eben auch ab. Tatsächlich positive Rückmeldungen haben wir da nur von der Linken und der SPD bekommen. Die sagen, ja, das unterstützen sie, ein solidarisches Renten, eine solidarische Rentenversicherung. Die Grünen haben im Rems-Murr-Kreis gesagt, da haben wir keine Position zu in der Partei, deswegen sagen wir dazu nichts. Das ist dann natürlich auch völlig okay. CDU, FDP, Freie Wähler haben entweder gesagt, das lehnen wir ab oder das ist hier auf kommunaler Ebene überhaupt nicht unser Bier, deswegen sagen wir dazu nichts.
Ja, in Göppingen hat die SPD Göppingen vorgeschlagen, durch Alltagsbegleitung, soziale Beratungsangebote, ehrenamtliche Vermittlungen durch kommunale Ehrenamtskoordinatorinnen und Ähnlichem der Altersarmut auf kommunaler Ebene entgegenzuwirken. Also tatsächlich sozusagen die Zivilgesellschaft zu aktivieren, wenn man es positiv ausdrücken will, wenn man polemisch sein will, dann ist es die Frage der Altersarmut.
Schieben wir mal schön ab.
Genau, mit freiwilliger Arbeit vor Ort sozusagen. Man kann ja nicht mal sagen, zu kompensieren, weil Alltagsbegleitung ist ja gar keine Kompensation der Altersarmut, sondern kann sozusagen gewisse Auswüchse davon dann in irgendeiner Weise einschränken, dass man eben sagt, ja, Leute, die normalerweise dann nicht mal, weil sie nicht gescheit laufen können und kein Auto haben, zum Arzt kommen, den kann man jemanden an die Hand geben, der ihn dann zumindest...
Ja, aber das hat ja im Zweifelsfall auch nichts mit der Altersarmut zu tun, sondern wie es den Leuten körperlich geht. Da gibt es natürlich dann am Ende auch einen Zusammenhang, aber eine Alltagsbegleitung braucht vielleicht auch jemand, der genug Rente hat.
Also, klar. Naja. Und bei den Grünen gibt es dann sozusagen mit Sozialticket für Kulturveranstaltungen, kommunale Einrichtungen und so zumindest, würde ich sagen, jetzt immer anderen Ansatz ein bisschen, der dann eben sagt... Zugang zu Sozialem soll irgendwie ermöglicht sein. Da ist ja immer die total große Frage, wie ist das am Ende ausgestaltet? Das kennt man ja, wer in eine neue Stadt zieht, der gibt gerne so Heftchen, da sind so verschiedene Tickets drin. Das ist auch ein ähnliches System, da kriegst du dann irgendwie 20% Ermäßigung auf das Ballett der Stadt. Das ist dann total nett, wenn man sozusagen Gewerkschaftssekretär ist und neu in die Stadt gezogen ist, dann kann man da mal ins Ballett gehen als wirkungsvolles Mittel gegen Altersarmut.
Ist das jetzt nicht so unbedingt das Allheilmittel?
Vermutlich nicht so. genau, das zieht sich jetzt sozusagen immer mit konkret anderen Projekten durch die verschiedenen Landkreise. Das heißt, in Esslingen schlägt die Linke einen Seniorenpass vor, Seniorenpass, mit dem dann kulturelle Veranstaltungen, Schwimmbad und Museumsbesuch möglich sein soll. Das ist jetzt auch wieder so eine Formulierung. Ja, möglich ist es ja bisher schon. Also die Frage ist, ist es dann umsonst? Ist es dann billiger? Das sozusagen ist die große Frage. Und das Gleiche ist, das schließt sich an. Also auch der kommunale Nahverkehr soll für Rentnerinnen und Rentner verbilligt angeboten werden. Das ist halt ein bisschen entfernt davon, dass man sich hier irgendeine Vorstellung davon machen kann, was das dann eigentlich am Ende des Tages heißt.
Gut, jetzt allgemein muss man vielleicht auch nochmal sagen, natürlich sind viele Antworten, die wir bekommen haben, relativ allgemein gefasst. Nicht mega tief ins Detail, liegt aber auch daran, dass natürlich zum einen die Erfahrungen in den Parteien natürlich sehr unterschiedlich sind, wie viel sie da schon tatsächlich direkt mit zu tun hatten. Aber wir haben ja auch durchaus auch um kurze Antworten gebeten, dass da also nicht immer die detaillierten Aktionspläne inklusive was kostet es dann drin sind, sei ihnen dann an der Stelle vielleicht auch verziehen.
Wenn du ihnen das verzeihst, dann ist das dein gutes Recht.
Ja, nach der Wahl sieht das natürlich anders aus. Da sehe ich auch als Wähler das natürlich ein bisschen anders, aber hier ist es, glaube ich, okay. So, bei dir in den Landkreisen das Thema Bildung. Das war ja sehr, also um das jetzt mal so aus meiner Sicht zu sehen, ich habe ja die Fragen dann quasi auch wiederum nur als Außenstehender dann gesehen, das war ja sehr umfangreich und teilweise auch sehr speziell.
Ja.
Was sind vielleicht so ein bisschen die Essenzen, was da so in den Landkreisen an Fragen oder beziehungsweise an Antworten dann eben auch kam?
Ich bin in Teilen ja noch beim Auswerten. Also vielleicht, weiß nicht, wie gut man auf dem Podcast auf YouTube, die zuhören, sehen es eh nicht. Es sind über 80 Seiten Auswertungsmaterial und da sind die Antworten der FDP Esslingen noch gar nicht mit dabei. Also von daher hätte ich einen Gegenvorschlag. Wer sich für die Bildungspolitik interessiert, es gibt teilweise sehr detaillierte Fragen, die kann man die Antworten nachlesen auf der Homepage. Und es gibt für die Esslingerinnen und Esslinger auch noch am 6.6. eine Walopoli-Veranstaltung. Das ist zwar für die falsche Stadt, oder? Aber ihr könnt schon mal sehen, wie es aussieht. André, kannst du ja trotzdem hochhalten.
Beziehungsweise wir blenden es einfach ein bei YouTube. Und die, die uns nicht auf YouTube sehen, können es ja leider eh nicht sehen.
In Post-Production wird es eigentlich... Ansonsten, genau, wir haben da dieses Spiel. Das heißt, wir lassen Politikerinnen spielen, damit du bei der Wahl nicht würfeln musst.
Und Peter, wir können uns doch das sparen, weil die Folge kommt raus, wenn Vanopoli Esslingen gerade läuft.
Jetzt läuft... Nee, es geht 6.6. eine Stunde später los.
Ja.
Wenn die Leute jetzt gerade diese Stelle hören, dann können sie losrennen
okay. ins Komma in Esslingen.
Gut, für euch haben wir das Bild eingeblendet.
Wir wissen ja, wir haben ja ein paar tausend Leute, die in Esslingen diese Sendung verfolgen. Mhm. Und zwar immer am Stadttag direkt zuhören. Und dann werdet ihr hingehen und dann werden eure Fragen dort beantwortet werden.
Und für alle anderen, die es vielleicht doch später anhören, weil ihr an dem Tag nicht dazugekommen seid. Ihr habt vielleicht ein Kind geboren an dem Tag oder... Eure Mama ist gestorben oder sowas, irgendwas Lebenseinschneidendes, was verhindert hat, direkt den Podcast zu hören, könnt ihr die Sachen zur Bildungspolitik nachhören auf und so. Nachlesen.
Genau, also da geht es um Arbeitsbedingungen, da geht es um
Materialausrüstung,
pädagogische Hochschulen zukunftsfähig machen. Also ist wirklich eine große Bandbreite Konzepte, von sehr spezifischen Fragen teilweise genau. auch. Also das könnt ihr auch alles bei uns auf der Homepage nachlesen. Ja, dann würde ich sagen, dann komme ich noch zu meinem Spezialthema, was ich auch tatsächlich sehr, sehr spannend fand. Wir haben da die Frage, oder wir haben dort dargestellt, dass eben der Rechtsextremismus, sei es durch die AfD, aber sei es natürlich auch durch allerlei andere Gruppen, die ja teilweise bis hin zu Umsturzfantasien gehen, da laufen ja jetzt gerade auch die Gerichtsverfahren gegen eine Gruppe von sogenannten Reichsbürgern, die einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. Also eine große Bandbreite an unterschiedlichen Sachen sind da dabei, aber wir sagen halt ganz klar,
Heinrich der 12.
irgendwie sowas. Auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete ist da dabei. Also ein sehr interessanter Haufen. Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten sind da mit drin, also oder ehemalige. Also ja, aber das, was sehr speziell ist, aber wir sagen halt, Rechtsextremismus ist das, was aktuell unsere Demokratie am meisten bedroht, am stärksten bedroht. Und da sagen wir, wir wollen da mehr Maßnahmen gegen haben und natürlich auch einfach sichtbare Zeichen. Wie zum Beispiel durch von der IG Metall die Respektkampagne oder die Initiative Schule ohne Rassismus.
Und also die gelbe Hand mit mach meinen Kumpel nicht an.
Genau, also allerlei Dinge, die man halt eben auch vor Ort in den Kommunen als sichtbares Zeichen gegen Rechtsextremismus.
Oder jetzt natürlich die großen Bündnisse, die überall bei uns in den Landkreisen entstanden sind für Demokratie und Menschenrechte.
Genau, all sowas. Oder dass man halt eben auch zum Beispiel die Wochen gegen Rassismus unterstützt. Also all solche Sachen wären da denkbar. Und auch da haben wir leider ein recht gemischtes Echo sozusagen bekommen. Die SPD hat leider die Frage wohl übersehen, deswegen hat sie da leider nichts geschickt im Rems-Murr-Kreis. Linke und Grüne sagen ganz klar, ja, wir brauchen da mehr Maßnahmen gegen, wir wollen da auch sichtbare Zeichen setzen. Die Freien Wähler waren da so ein bisschen, blieben da ein bisschen sehr allgemein und hatten auch den Hang zu einer Tendenz, der bei CDU und FDP nochmal sehr viel stärker war und wegen dem wir den beiden tatsächlich auch eine rote Ampel gegeben haben, wo wir gesagt haben, nee, das passt mit dem, was wir uns da vorstellen, überhaupt nicht überein. Die setzen nämlich als allererstes mal wieder rechten und sogenannten linken Extremismus gleich. Und da sagen wir halt eben als Gewerkschaften, und vor allem auch eben im Rems-Murr-Kreis ganz klar, diese Gleichsetzung ist sowohl inhaltlich als auch quantitativ halt einfach völlig falsch. Weil linker und rechter Extremismus, wie gesagt, wenn man das überhaupt so nennen will, drücken sich am Ende des Tages sehr unterschiedlich aus, haben sehr unterschiedliche Ziele, Feindbilder und im Zweifelsfall eben auch Opfer. Und also das ist ja gerne so die, was gerne Hufeisentheorie genannt wird, so die Extreme, die sind dann gleich schlecht, der erteilen wir auf jeden Fall eine Absage und sagen, wer damit erstmal gleich anfängt, der setzt da schon mal einen falschen Schwerpunkt. Und weil wir sehen, rechte Gewalttaten nehmen zu, rechte andere politische motivierte Kriminalität.
Und meine Haltung nimmt ab.
Ja, aber das Problem habe ich auch. Das ist so das Problem, wenn man irgendwann mal auf die 40 zugeht und den das Leben lang vor Fernseher und Computern verbracht hat, wenn man gerade nicht gewerkschaftlich aktiv war. Das nur kurz am Rande. Ihr merkt, wir haben auch Spaß hier bei der ganzen Nummer, auch wenn es jetzt um wirklich auch ernstes Thema letzten Endes geht. Nee, also da sagen wir, das ist einfach ein so falsches Zeichen in dieser Zeit, da so auf diese angebliche Gleichartigkeit verschiedener Extremismusformen abzuzielen. sondern wir verlangen da eben auch von der Politik ganz klar zu sagen, Rechtsextremismus ist das große Problem, was wir da gerade haben und dagegen müssen wir sichtbar, erkennbar und spürbar dann eben auch aktiv werden und natürlich auch eben Zeichen setzen, um zum Beispiel den Rassismus, den die AfD verbreitet, klar was entgegenzusetzen. Und da freuen wir uns, dass da zumindest einige Parteien uns da auch zustimmen und sagen, ja, da muss mehr getan werden.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Das Thema wird da, glaube ich, die Buchvorstellung sein, oder?
Da müssen wir, glaube ich, noch mal gucken, aber ich
halten
glaube,
wir uns ja. Mal offen. Halten wir uns offen. Genau. Eventuell wird es um ein spannendes Buch gehen und wenn nicht, nicht.
Dann haben wir ein anderes schönes Thema. Und dann danke ich, oder danken wir euch jetzt erstmal fürs Zuhören und Zuschauen gegebenenfalls.
Ihr dankt uns.
Ich hoffe, ihr hattet natürlich auch Spaß und vielleicht war was Interessantes für euch eben dabei. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Bei YouTube könnt ihr natürlich auch direkt Kommentare unter das Video setzen und schaut, wie gesagt, auf jeden Fall mal auf unserer Homepage vorbei. Die verlinken wir euch, wo ihr wirklich nochmal detailliert die Fragen, die wir gestellt haben und die Antworten der Parteien dann eben auch findet, weil das war jetzt natürlich erstmal nur ein grober Überblick, den wir gegeben haben, auch wenn es lang genug war vielleicht. Und was vielleicht jetzt auch zum Ende nochmal wichtig ist zu sagen, wir geben ja als DGB schon länger keine Wahlempfehlungen mehr. Also wir sagen jetzt nicht, wähl diese eine Partei. Aber wir wollen ja trotzdem immerhin eine Orientierung geben, wie die Parteien.
Hat der DGB eben, das mal gemacht?
Ganz früher zu Bundestagswahlen hat der DGB auch Wahlempfehlungen gegeben, ja.
Da bin ich immer gespannt, welche Partei der DGB da wohl vorgeschlagen hat, dass man wählt.
Ja, das kann man sich wahrscheinlich an einem Finger abzählen. Aber das macht der DGB jetzt schon länger nicht mehr. Ich würde jetzt tatsächlich so auch mal aus meiner Sicht als André sagen, das ist vielleicht auch ganz gut, sondern dass man lieber eben, wie wir hier, schaut, was sind unsere Themen, die uns wichtig sind und wie stehen die Parteien dazu. Und daraus kann man dann ja die eigenen Schlüsse ziehen. Und naja, es gibt sicherlich auch immer noch mal das eine oder andere Thema über das, was wir halt hier hinaus erzählen, was einen persönlich interessiert und was einem persönlich wichtig ist. Und da müssen die Leute ja auch dann selber schauen, wie die Parteien da vielleicht so stehen und was dann für sie die persönliche Wahlentscheidung eben am Ende auch ist. Geht auf jeden Fall wählen. Das ist ganz wichtig. Wählt eine demokratische Partei, also nicht die AfD. Die ist wirklich ein Problem für unsere Demokratie und sie ist eben auch in dem, was sie tut, in dem, was sie fordert, ein Feind der Erwerbsabhängigen, also der Leute, die für ihr Einkommen arbeiten gehen müssen. Das muss man halt tatsächlich einfach so sagen. Wir haben ja auch schon in der vorletzten Folge über das Thema extreme Rechte zur Europawahl gesprochen und die findet ja auch parallel am 9. Juni statt. Auch da unbedingt wählen gehen. Macht euer Kreuz bei einer demokratischen Partei und schaut da eben, was für euch persönlich da eben auch am besten funktioniert. Und damit machen wir dann jetzt aber auch tatsächlich Schluss hier beim Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao!
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.